Liebe Gastgeber, Freunde, Gäste, liebe Damen und Herren, ein jüdisches Sprichwort besagt, was die Seife für den Körper ist, ist das Lachen für die Seele. Jedoch bedeutet das nicht, dass in Verbindung mit dem Wort Charisma man einen so breiten Mund hat, dass man im Kreis lachen kann. Charisma zu besitzen, bedeutet auch nicht, den ganzen Tag in optimistischer Stimmungsmache durch den Tag zu laufen und zu meinen, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, während der Pessimist befürchtet, der Optimist hätte recht. Sind Charismatiker Trinker? Vielleicht diejenigen, die regelmäßig Ovomaltine und ausreichend Wasser trinken. Hydrieren statt zu dehydrieren. Aber das wollen wir herausfinden. Die Energiemenge, die die Erde von der Sonne während 2 Minuten Dauer erreicht, entspricht in etwa so viel, wie die gesamte Menschheit während eines Jahres verbraucht. Jede Energie, jedes Licht, jeder Fernseher, jede Straßenlaterne, Flutlichtanlagen, Sauna, alle Computer, Autos, Flugzeuge, Fabriken, Klimaanlagen dieser Welt während eines Jahres entspricht etwa der Energiemenge von 2 Minuten Sonneneinstrahlung auf der Erde. Ändert das Ihre Meinung darüber, wie er über Energie denkt? Doch wie verstehen wir charismatische Energie? Namaste. Eine Grußformel sowie Grußgeste in Indien und vielen ostasiatischen Ländern. Sie besagt so viel laut Deepak Chopra: Ich ehre in dir den göttlichen Geist, den ich auch in mir selbst ehre, und ich weiß, dass wir somit eins sind. Mahatma Gandhi übersetzte diese Zeile: Ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, des Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und auch ich dort bin, wir beide nur noch eins sind. Die Menschheit ehrt mutige und aufrechte Menschen seit Anbeginn der Zeit. In vielen alten Texten können wir nachlesen, dass es immer andersdenkende Menschen waren, die die Welt verändert haben. Ich freue mich, Sie hier heute auf diesem Themenvortrag begrüßen zu dürfen, in einer Gemeinschaft von Menschen, die etwas Besonderes sind und die sich auf Spurensuche bemühen, charakterlich, spirituell und kulturell voranzuschreiten, dass sie Mitstreiter sind für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Charisma und Yoga. Schon zum Zeitpunkt unserer Geburt sind wir umgeben von einem lichtvollen Glanz. Wir werden alle mit diesem inneren Licht geboren, mit diesen ungetrübten, strahlenden Augen und besitzen eine natürliche, angeborene und unwiderstehliche Anziehungskraft. Als Kinder besaßen wir einen natürlichen Charme, ein natürliches Charisma oder vielmehr einen vollkommenen, authentischen Selbstausdruck. Ein Kind, im Spiel versunken, hat eine nahezu grenzenlose Ausstrahlung und demzufolge eine ebenso starke Anziehungskraft. Das liegt daran, dass Kinder noch nicht auf Intellekt und Inhalt fokussiert sind, sondern völlig in einer Sache aufgehen, sich bedingungslos hingeben. Kinder denken nicht nur, was sie tun. Die Effizienz und Sinnhaftigkeit ihres Spiels ist ihnen nahezu egal. Sie fühlen und empfinden den Moment zutiefst. Sie sind präsent, im Hier und Jetzt. Wir alle kennen die Geschichte von Tarzan. Als Findelkind wuchs er unter wilden Tieren im Urwald auf. Sein natürlicher Schutz, den jedes Kleinkind besitzt, bewahrte ihn vor großen Gefahren. Der Begriff Welpenschutz besagt, dass Welpen angeblich bei älteren Hunden eine weitreichende Narrenfreiheit hätten. Welpen werden naturgemäß von den Älteren nicht angegangen und nicht verletzt. Man nennt dies eine biologisch-sozial bedingte Toleranz. Übrigens finden wir diese Qualität auch im Berufsleben und in der Bezeichnung, diese Bezeichnung Welpenschutz wird oftmals für neue Mitarbeiter gebraucht, denen kleine Fehler nachgesehen oder die mit milderen Maßstäben zum Erzielen bestimmter Ergebnisse gemessen werden als ihre älteren Kollegen. Auch dieser natürliche Welpenschutz ist eine Art Charisma. Charisma des Seins, von den Griechen Gnadengeschenk genannt, besitzen solche Menschen, die sich in völligem Einklang mit ihrem Denken, Fühlen und Handeln befinden. Das Charisma des Handelns ist trainierbar. Hierauf gehe ich im zweiten Teil meines Vortrags ein. Im Grunde genommen geht es bei Charisma um recht einfache Dinge, die mit ein bisschen Ausdauer und Disziplin erlernbar sind. Charisma ist etwas, das wir erlernen und einüben können. Das Wort Charisma geht einher mit dem griechischen Wort Charakter, was dort ursprünglich Prägestempel, Prägung und im übertragenen Sinne auch Eigenart bedeutete. Oft wurden damit auch Temperamente bezeichnet. Aristoteles entwickelte im 4. Jahrhundert vor Christus ein Charakterkonzept. Er stellt darin fest, dass der Mensch, um gut und glücklich zu leben, Tugenden besitzen müsse. Er unterscheidet hier zwischen Verstandestugenden, die durch Ausbildung erworben werden, und Charakter- bzw. ethischen Tugenden, die der Mensch sich durch Übung und Gewohnheit aneigne. Dazu zählen vor allem drei Kardinaltugenden wie Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit, unter anderem die Freigebigkeit, die hohe Gesinnung und die Wahrhaftigkeit. Prinzipien, die auch heute zu den Sozialkompetenzen und den Soft Skills zugeordnet werden. In seinem Charakterkonzept beschreibt er Charisma als etwas, was in Werten und Gefühlen verwurzelt ist. Der charismatische Einfluss ist begründet in einer Alchemie, einer Kunst aus Strohgold zu machen, die Aristoteles Logos, Ethos und Pathos nannte. Es schien ihm schon sehr bewusst zu sein, dass man auch in der damaligen Zeit mit Gold in der Kehle überaus erfolgreich sein könne. Um andere überzeugen und begeistern zu können, müssen charismatische Persönlichkeiten über herausragende rhetorische Fähigkeiten verfügen, moralische Glaubwürdigkeit und die Kraft besitzen, Emotionen und Leidenschaften zu entfachen. Wenn eine Führungspersönlichkeit diese drei Kernprinzipien beherrscht, kann er Menschen dazu inspirieren, große Dinge zu erreichen, ihnen Hoffnungen und Ideale vermitteln. Die Kultivierung des Charakters ist für Aristoteles ein langwieriger Prozess des moralischen Lebens und Eingewöhnung. In einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe heißt es: Es bildet ein Talent sich in der Stille, ein Charakter im Strom der Welt. Die Bhagavad Gita ist ein alter klassischer Text über Spiritualität, Lebensführung, Handlungshilfe im Alltag und in der Charakterbildung. In Kapitel 2, Vers 48 steht Lord Krishna, einer der beiden Hauptfiguren in diesem Epos, als Wagenlenker verkleidet auf einen Schlachtwagen. Kurukshetra, das Schlachtfeld vor Augen, und Arjuna zur Seite. Arjuna ist eine der wichtigsten Heldengestalten im indischen Epos Mahabharata. Arjuna ist der Sohn des Himmelsgottes Indra und der Königin Kunti. Arjuna war ein Prinz der Pandavas und ein hervorragender Bogenschütze im Besitz des magischen Bogens Gandiva. Überwältigt von den Geschehnissen und erschüttert von den schrecklichen Kriegsereignissen, steht Arjuna verzweifelt und unentschlossen auf seinem goldenen Wagen, da er in diesem Krieg gegen Brüder und Schwestern kämpfen muss. Krishna wendet sich in diesem Vers an seinen innerlich zerrissenen Schützling Arjuna mit den Worten: Yogashta Kuru Karmani. Die wörtliche Übersetzung dieses Sinnspruchs in Sanskrit bedeutet: In Einheit gegründet handle. Also dein Tun, dein Handeln soll aus dem Zustand von Yoga, dem Zustand von Einheit, Stille, Unbegrenztheit, dem Sein heraus geschehen. Erinnern wir uns an das Begrüßungswort Namaste. Ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert, dem Ursprung allen Seins. Wer hier mit seinem Herzen und seiner Haltung, seinem Fühlen und Denken gegründet ist, lebt Charisma in seiner Vollkommenheit und handelt von dieser Ebene des Lebens im Einklang mit den ewigen kosmischen Gesetzen. Eine charismatische Persönlichkeit hat einen ganzheitlichen, förderlichen Einfluss auf alle Bereiche des Lebens und auf das gemeinschaftliche Netzwerk der Allgemeinheit oder einer Gruppe. Gegründet im Sein bedeutet, sein Einfluss erhöht sich auf ein Maximum an Einfluss. Sein Wirkungskreis wird kosmisch, universell, getragen von allen Gesetzen der Natur. Diese Anbindung an das Selbst streben alle Kulturen und Religionen an. Es ist ein natürlicher Bestandteil unserer Existenz, Schlüsselbereich zu einem Leben in tiefer Erfüllung, die Quelle wahrhaften und dauerhaften Charismas. Das ist das Ziel von Yoga. In der Samkhya-Lehre und dem Samkhya-Yoga, eines der ältesten philosophischen systemischen indischen Ursprungs, wird diese Ebene reinen Seins der Einheit Purusha genannt. Purusha ist das Selbst, das allen fühlenden Wesen innewohnt, vereinheitlichtes Feld aller Naturgesetze in der Physik. Als Gott die Welt schuf, waren die Menschen noch alle bei ihm in seinem himmlischen Reich, aber Gott wollte, dass sie sich auf die Erde begaben, die er für sie bestimmt hatte. »Was können wir tun?«, fragte der Erzengel Gabriel, »damit sie nicht immer hierher zu uns in den Himmel kommen. Sie sollen dort leben, wo sie hingehören, auf der Erde, die für sie geschaffen wurde.« Gott und die Erzengel berieten. Der Engel Michael sagte: Wir müssen den Himmel verschließen. Aber wo lassen wir den Schlüssel? Fragte Gabriel. Michael antwortete: Wir müssen ihn verstecken, an irgendeinem Ort, wo die Menschen ihn nicht finden. Einer der Engel schlug vor, wir könnten den Schlüssel im Meer versenken. Darauf meinte Gott: Ich kenne die Menschen, sie werden ihn finden. Ein anderer Engel erwiderte: Dann verstecken wir ihn im Schnee der höchsten Berge. Und Gott meinte, sie werden ihn finden. Der Engel Ezekiel, der auch ein moderner Engel ist, schießen ihn in den Weltraum. Und Gott antwortete, sie werden ihn finden. Da meldete sich Gabriel, ich hab's gefunden, wir verstecken den Schlüssel im Herzen der Menschen. Darauf antwortete Gott, ja, lasst uns das tun. Sie finden ihn leichter im Meer und im Weltraum als in ihrem eigenen Herzen. Aber wenn sie ihn dort finden, dann sollen sie ihn auch benutzen dürfen. Hier finden wir die Quelle unseres Charismas. Die Grundlage für Entscheidungen, für die Kunst des Sprechens, des Denkens, des Handelns, der Gedanken, in einer reflektierenden, achtsamen Art und Weise, nicht in einer reflexiven, auf sich allein ausgerichteten Prägung. Es kann natürlich sein, dass wir uns in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir uns unfähig darin sehen, Entscheidungen zu fällen, dass wir aus Blindheit heraus reaktiv und rückwärts vergangenheitsorientiert handeln. In einer Welt des Multitasking, der unendlichen Ablenkung und Zerstreuung, in der wir mehrere Rollen parallel spielen und unzählige Anforderungen gerecht werden müssen. Das schwächt unser Charisma, wenn wir nicht rückgekoppelt sind an diesen Zustand des Yoga, der Einheit der Stille. In dem Moment, wo wir diese Qualität von Harmonie und Übereinstimmung mit dem Kosmos, dem Göttlichen, schaffen und dann unsere Aktionen durchführen, erhalten wir automatisch die Vorteile einer bewussteren Wahlmöglichkeit, Grundlage des freien Willens. Diese Konsequenzen dieser geistigen Ausrichtung lässt uns die Früchte ernten, die unser Charisma stärken, die mehr Licht bringen, Ojas erhöhen, eine essentielle Lebensenergie, Ama reduziert, Toxine körperlich und geistig, mehr Liebe beschert, zu mehr Dankbarkeit und erhöhter Anerkennung führt. Welchen Entschluss müssen wir fällen, um unser Charisma in unserem Leben zu stärken? Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, dass wir verstehen, wie wir unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein auf einfache und natürliche Weise so kultivieren, dass unsere Bewusstheit verankert wird an der Quelle des Charisma, an der Quelle unserer Wahrnehmung. Wenn wir regelmäßig Zeit damit verbringen, diesen Raum, der in uns liegt, zu erfahren, erleben wir durch dieses Vorgehen zunehmende Ruhe. Der wilde Strudel des Lebens um uns herum verlangsamt sich ein wenig. Der Sturm der Gedanken beruhigt sich und eine verstärkte geistige Klarheit entsteht, wie nach einem Sommergewitter. Aus diesem Zustand der Freiheit heraus, der sich mit der Zeit immer mehr festigt, können wir sehen, hören, fühlen und reagieren in einer ruhigeren, proaktiveren, kreativen Weise. So entsteht ein Untergrund für einfacheres, spontaneres Denken, weil es uns erlaubt, durchzuatmen und den Moment in einer harmonischeren und gefestigteren Weise zu erleben. Wenn wir ständig im Lärm leben oder uns schonungslos mit Aktivität verplanen, ist es nahezu unmöglich, etwas zu hören oder wahrzunehmen. Wir vertrauen nicht in unsere universelle Natur, daher sehen wir uns auch nicht in der Lage, uns unserer inneren Führung anzuvertrauen. Wenn sich unser Herzschlag beruhigt, unser Geist inmitten des Chaos zur Ruhe kommt, der konstante Monolog unserer Gedanken aufhört, dann können endlich wieder unsere unverfälschten Botschaften zur Kenntnis nehmen. Dann kommt auch unsere authentische, charismatische Persönlichkeit wieder zum Vorschein. Daraufhin beginnen wir, der flüsternden göttlichen Stimme unseres Herzens zu folgen. Als nächstes treffen wir zunehmend bewusstere Entscheidungen, nachhaltige Entscheidungen, die uns und andere befruchten und zum allgemeinen Erblühen beitragen. So leisten wir einen höchstmöglichen Beitrag für das Wachstum einer Gemeinschaft. Wie kann dieser Prozess, diese Rückkopplung an das Sein stattfinden? Das geschieht durch eine einfache, transzendierende Meditationspraxis. Das geschieht durch kognitive und kinesiologische Übungen und die Übungen, die in der Yoga-Philosophie gelehrt werden. Dadurch gelangen wir automatisch zu diesem göttlichen Aspekt unseres Seins und verbinden uns mit dem Zustand der Einheit. Das ist das, was Krishna als Yogasta Kuru Karmani, Yogasta Yoga bezeichnet und worin er Arjuna auf dem Kriegsfeld unterrichtet. Dies bringt uns zum nächsten Schritt in den Prozess zur Entwicklung unseres Charisma. Sobald Sie hinter das Buch mit 7 Siegeln des Charisma-Mythos blicken und über die Fähigkeit verfügen, Ihr Charisma jederzeit einzusetzen, kennen Sie die Geheimnisse der Persönlichkeiten, die ein charismatisches Leben führen. Die eine Ebene ist die Ebene des Seins und die zweite Ebene ist die Ebene des Tuns. Was wollen wir wirklich erreichen? Wie wollen wir unsere Welt, in der wir leben, entfalten? Wie wollen wir unsere Beziehungen entwickeln? Unser Haus, unsere Gesundheit, unsere Finanzwelt, unsere Ethik, unsere Träume. Wir haben die freie Wahl und können eine Entscheidung treffen. Jeder Bereich des Lebens, den wir fördern und entwickeln, stärkt unser Charisma. Wenn unsere Träume, Hoffnungen und Wünsche mit denen des Universums abgestimmt sind, führen wir spontan richtiges Handeln aus. Wir tun, sagen und denken das Richtige zur richtigen Zeit. Wir treffen Entscheidungen, die vorteilhaft und hilfreich sind für andere, wie auch für uns selbst. Wir leben voll in der Gegenwart. Das meint man mit Präsenz, wenn wir von Charisma sprechen. Jemand, der im Hier und Jetzt lebt. Wir schenken der Welt mehr Licht als Dunkelheit. Charisma bedeutet auch Licht, Jyoti, wie es die alten Rishis nannten. Der göttliche Geist, Frieden, Harmonie, Lachen und Liebe erblühen um uns herum. Charisma des Seins, von den Griechen Gnadengeschenk genannt, besitzen solche Menschen, die sich in völligem Einklang mit ihrem Denken, Fühlen und Handeln befinden. Das Gesetz der Resonanz beginnt hier erst zu wirken. Alles andere ist Stimmungsmacherei und führt zu keinem wirklich allumfassenden Ergebnis oder Beitrag. Doch wo beginnen wir? Wo ist der Startpunkt unserer Reise und Spurensuche, um Charisma zu finden und zu entwickeln? Schon vor unserer Geburt, doch im Leben eingebunden im Feld des Handelns, auf dem Kriegsschauplatz des Alltags, in dem wir wie ein Gärtner einen fruchtbaren Garten vorbereiten, in dem gesunde Samen gedeihen können. Und dieser Garten ist die Stille, die in uns liegt, versteckt und vergraben unter hohem Abfall unserer Konditionierungen, unserer Traumen, Stresse und Blockaden, unsere Mindsets, verursacht durch eine unachtsame, hedonistische, ausschließlich nach außen gerichtete Lebensweise. Wir sie Hilfe beim Lernen benötigen, wenn sie diese Hilfe benötigen, Anleitung zur Meditation oder zu den zeitlosen Werkzeugen für die Entwicklung ihres Gartens suchen, wird meine Arbeit Ihnen dabei behilflich sein können und ich kann Ihnen helfen auf Ihrem Weg. Der Weg ist gar nicht so kompliziert, aber er braucht eine Entscheidung und er braucht Disziplin. Was wollen Sie machen? Paris, den Eiffelturm sehen, in Bali am Strand tanzen, in Rio den Karneval oder die WM erleben, Prinz Karneval sein. Überall nehmen Sie Visa oder Mastercard. Wenn ab sofort alles möglich wäre, was würden Sie machen? Wenn alles möglich wäre, was würden Sie sich für Ihr Leben wünschen? Wer möchten Sie ab heute sein? Klingt gut, klingt schön, einfach und verlockend. Wie die Psychologen wissen, ist es sogar clever, sich ein markantes Datum zu setzen. So simpel ist der Mensch tatsächlich. Manchmal reicht ein rot im Kalender angestrichener Tag. Das ist etwas Besonderes. Das kann ein Ziel sein. Leider klappt das nicht immer und es bleibt beim Wünschen. Jedoch ab heute können Sie das ändern. Ist Ihnen aufgefallen, dass die guten Vorsätze in der Alltagsrealität die bloße Akkumulation unserer Versäumnisse der letzten Jahre sind? Des letzten Jahreswechsels sind, des letzten Silvesterfestes sind. All das, was wir nur allzu gern nach vorne in die Zukunft prokrastinierten. Sind wir deshalb alle Pfeifenheinis? Was treibt uns innerlich an, damit wir mit Freude und Inspiration unsere Zukunft positiver gestalten? Schauen wir uns die Top 10 der guten Vorsätze für 2014 an. So sehen wir bei ca. 57% einer Studie, dass die Befragten Stress vermeiden oder abbauen wollen, 54% mehr Zeit für Familie haben möchten, 52% mehr sich bewegen möchten, 47% mehr Zeit für sich selbst suchen, 47% gesünder ernähren möchten, 31% abnehmen, 26% sparsamer sein, 16% weniger Fernsehen, 12% weniger Alkohol trinken und 11% das Rauchen aufgeben möchten, obwohl in Deutschland rund 44.500 Menschen im Jahre 2012 an Lungen- und Bronchialkrebs gestorben sind. Leider ist es oft so mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr wie nach einem Startschuss. Alle warten, aber es folgt kein Rennen. Zu oft bleibt es bei Absichtserklärungen, Zündung, lauter Knall, die Wirkung verpufft, ein Blindgänger. Die Evolution hat uns zumindest im Gehirn die biologische Voraussetzung für Veränderung geschaffen. Lernen, erkennen, verändern. Dafür sorgt die sogenannte Neuroplastizität des Gehirns. Wir müssen dafür nur unsere Synapsen geeignet stimulieren und kontinuierlich durch Erfahrungen beeinflussen und kitzeln. Unser Gehirn ist das einzige Organ, was sich ständig erneuert, bis zum letzten Atemzug. Unser Gehirn braucht Inspirationsdoping. Dann ist es glücklich. Im Hirn wird das verankert, was häufig benutzt wird. Man dachte, das Gehirn sei wie ein Muskel, aber auch das ist noch nicht so ganz korrekt. Die Gehirnentwicklung sei genetisch vorbestimmt. Auch das ist eine Falschaussage. Auch falsch ist es, dass die Gehirnentwicklung davon abhängig wird, nur wie es benutzt wird. Korrekt heißt, das Gehirn entwickelt sich über Begeisterung. Das, wofür man sich begeistert, ist das, was Hirnentwicklung am stärksten beeinflusst. Nehmen wir einmal die junge Gesellschaft von heute. Wir nennen es Daumenrepräsentanz im Gehirn, denn diese ist in einem speziellen Bereich, wie man herausgefunden hat, gerade bei Jugendlichen so vergrößert, weil sie mit Begeisterung SMS schreiben oder WhatsApp verschicken. Würde jemand ohne Begeisterung jeden Tag stundenlang SMS schreiben, würde sich der Bereich des Gehirns wohl kaum vergrößern, weil die Begeisterung fehlt. Begeisterung oder Freude ist Dünger fürs Gehirn. Kinder haben jeden Tag zig Begeisterungsstürme im Gehirn. Durch die Begeisterung werden emotionale Zentren aktiviert. Im Mittelhirn liegen Hirnregionen, die mit ihren langen Fortsätzen in höhere Hirnregionen hineinreichen. Und an den Enden dieser Fortsätze werden immer dann, wenn man sich für etwas begeistern kann, neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet. Das Ganze ist wissenschaftlich sehr komplex, wie Botenstoffe zu einer interzellulären Veränderung führen. Der Zellkern fängt an, neue Eiweiße zu machen, die er schon möglicherweise seit langer Zeit nicht mehr produziert hat. Auch ein 85-jähriger Berliner könnte vom hirntechnischen Standpunkt aus noch Chinesisch lernen, wenn er sich dafür begeistern könnte, oder wenn er sich in eine junge, hübsche Chinesin verlieben täte und mit ihr nach China auswandern täte. Wenn man jeden Tag lebt, als wäre es der letzte, wird man irgendwann recht haben. Schauen Sie jeden Morgen in den Spiegel und fragen Sie sich, wenn heute mein letzter Tag wäre, würde ich dann das tun wollen, was ich heute tun werde? Laut Erkenntnissen der Neurobiologie weiß man heute, warum das mit den Vorsätzen nicht immer klappt. Jede Abweichung vom Plan, vom Gewohnten, muss zunächst von unserem Gehirn abgesegnet werden. Dafür zuständig ist das sogenannte limbische System, sozusagen unser Lustzentrum, zuständig für Spaß und Wohlbefinden. Veränderungsexperten wissen, dass das Lust- und Glückszentrum deutlich mehr Power hat und demzufolge auch einflussreicher ist als unsere Willenskraft. Glück ist nicht etwas, dem man nachjagt. Es ist etwas, was man zulässt und was dann gedeiht. Etwas, was aus einem herauswächst und herausstrahlt. Charismatische Menschen sind glückliche Menschen. Glück ist kein Zustand, den man versucht, wie ein Schmetterling zu fangen, Glück ist immer da. So wie die Sterne auch per Tageslicht immer scheinen. Sie sind immer da. So ist auch Glück immer da. In ihrem Leben, in ihrem Geist, zu jeder Zeit. Wir müssen diese Qualitäten, die für ein glückliches Leben verantwortlich sind, nur kontinuierlich pflegen und entwickeln. Henri Matisse, ein französischer Maler, sagte einmal, es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Nelson Mandela, eine großartige Persönlichkeit, formulierte in einem seiner Vorträge einmal eine wunderbare Zeile. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Dich klein zu machen, nur damit sich andere um dich nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtendes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Eine wunderbare Formulierung, wenn wir von der eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Erreichen wir Charisma, sind wir Menschen, die diese Qualität kontinuierlich weiterentwickeln und pflegen, uns von der Angst befreien, schenken wir diese Kraft auch automatisch den anderen. Hier endet der erste Teil meines Vortrags Charisma-Yoga.